Das Thema ist heute schon genannt worden von der Edith. Fasten, frei sein für Gott und frei sein für den Nächsten. Ich will mal fragen, wer von euch hat schon mal gefastet? Das müssen wir die Gegenprobe machen. Wer hat noch nicht gefastet? Oh doch, das ist doch eine ganze Reihe. Wer von denen, die gefastet haben, hat gute Erfahrungen damit gemacht? Und die Gegenfrage, wer hat schlechte gemacht? Oh, zu viel abgenommen. Ja, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Fasten jetzt am Mittwoch beginnt die Fastenzeit, das sind 40 Tage vor Ostern, in der Christenheit, seit es Gemeinde gibt, eine Zeit der Vorbereitung für das Osterfest. Aber Fasten ist auch ein gesellschaftlich thematisiertes Ding und was die Deutschen fasten, warum die Deutschen fasten, für welchen Sinn, für welches Ziel, da gibt es in der IDEA, im IDEA-Spektrum eine kleine Aufzählung, die will ich euch nicht vorenthalten. Warum fasten die Deutschen? Aus gesundheitlichen Gründen, sich zu entgiften, sind es immerhin 44%. 1% weniger Leute, die im Blick haben, gesünder zu leben. 40% bewusster zu leben, mit dem Essen umzugehen, Leben zu gestalten. 38% fasten, um Gewicht abzunehmen. 27%, die wollen mit dem Fasten ihr Konsumverhalten angehen und das ändern. 24%, also ein Viertel der Leute, die fasten, und man hat insgesamt über 2000 Leute befragt, die wollen gerne Gewohnheiten für sich in Frage stellen. Einfach mal probieren, wie es ist, wenn man das, was man immer so macht, nicht mehr macht. Und glatte 11%, die fasten, um sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Spannend. Das Thema Fasten in unserer Gesellschaft, also kein Fremdwort. Aber die Ziele und Absichten, warum man fastet, sind sehr stark gewichtet Richtung Gesundheit, Lebensführung. Und der Ursprung des Fastens im Christentum, die Frage, sich mit Gott zu befassen, mit dem Glauben zu befassen, nur ein kleiner Bruchteil. Was meint ihr? Welche Mittel oder in welchen Dingen fasten Leute? Ich habe ja nur mal ein paar Zielstellungen gesagt, aber da gibt es ja noch viel mehr. Was meint ihr, was es alles für Dinge gibt, mit denen man fasten kann? Süßigkeiten? Fernseher? Alkohol war das Stichwort. Süßigkeiten und Alkohol sind übrigens knapp 50% aller, die befragt wurden, die Bereiche, wo gefastet wird. Kaffee. Fernsehen? Kaffee? Was war noch?
Handy?
Ja. Oh, kann jemand von euch Handy fasten? Da kann man sich doch gleich einsagen lassen, oder? Ist doch gar kein Leben mehr. Ja, wenn man, ja, ihr lacht auch, ja. Wenn man kein Handy hat und hat es genutzt, dann verliert man eine riesengroße Lebensqualität. Ja, früher hat man, wenn man aufgestanden ist, die Hände gefaltet, gebetet, kurzes Gespräch mit Gott. Andere haben dann gleich mal stille Zeit gemacht. Heute guckt man gleich mal, ob WhatsApp was geliefert hat. Ja. Die Bibel-App oder die Losungs-App, da guckt man vielleicht nicht gleich rein. Die melden sich auch nicht gleich so, aber ja, okay. Was noch? Bitte? Also es gibt Leute, die fasten auf Fleisch. Kann man sich heute gleich einüben. Andere fasten im Blick auf Genussmittel oder auch Suchtmittel. Alkohol wurde genannt, Kaffee wurde genannt, Zigaretten. Ja, also eine ganze Reihe. Ich könnte jetzt auch eine Menge mehr noch sagen. Zum Thema Handy, auch Computer. Übrigens 7% von diesen 2000 Befragten. Es gibt sogar ein paar Leute, die fasten auf Autofahren. 8%. Und dann gibt es welche, die fasten, 1% mehr mit Fernsehen, Medienkonsum. Ja, ein Thema, was vielleicht nicht mich so vom Hocker reißt, werdet ihr sagen, aber ich habe gedacht, 40 Tage Fasten, ich mache mir jedes Jahr Gedanken. Meine Frau fragt mich immer, Harold, worauf fastest du? Manchmal sage ich es, manchmal sage ich dir nicht, damit ich nicht kontrolliert werde oder erinnert werde. Weil manchmal kann man auch ganz schön Druck machen und eigentlich kämpft man schon selber genug. Ja. Aber Fasten ist ja eine spannende Geschichte, wenn man sich da dem Ganzen mal zuwendet. Die, die schon mal gefastet haben, werden von manchen Kämpfen, von einem Ringen, von einem Mühen dran zu bleiben, sicherlich wissen. Es gibt auch Leute, und damit schließe ich mal so diese ganzen Gedanken mal ab, es gibt Leute, die fasten auch im Blick auf Umwelt. Die fasten mit einer Lebensweise, wo die Umwelt mehr belastet wird. Und zum Ziel hat es, dass man ein Stück Gutes der Umwelt machen will und tun will. Das geht nicht bloß um Autos, es geht insgesamt Energie, Heizen und so weiter. Also verschiedene Dinge, wo man eben auch die Umwelt verschmutzen kann. Müllreduzierung, wobei da sind wir, glaube ich, in Baden-Württemberg die Weltmeister im Müllsortieren. Ich habe sowas noch nie erlebt, wie unterschiedlich man Plastikmüll sortieren kann. Und ich bin immer verzweifelt und denke, jetzt mache ich es richtig in dieser Woche. Und dann kommt ja der gute Mitarbeiter und sagt, hey, das gehört aber nicht hierhin, das gehört dahin. Ja, aber ich habe mich wenigstens gemüht und es passt immer besser. Wir halten also fest, Fasten ist in unserer Gesellschaft kein unbekanntes Thema. Die stärkste Erwartung hat man da bei dem gesundheitlichen Aspekt, Entschlackung, Abnehmen, größere Fitness, aber auch verzichten, um einfach der Umwelt was Gutes zu tun. Aber das meiste ist eben wirklich im Blick auf mich selber. Jetzt am Mittwoch, wie gesagt, beginnt die Fastenzeit und ich habe auf dem Herzen, euch zu einem zeitlich begrenzten Verzicht zu motivieren. Ich möchte euch motivieren, zeitlich begrenzt auf etwas zu verzichten, um stattdessen etwas Wertvolles anzupacken. Nun brauche ich jemanden, der mir mal kurz hilft. Jetzt gucke ich mal. Würdest du mal gerne nach vorne kommen zu mir? Ich brauche jetzt mal weibliche Assistenz. So, liebe Elisa, nee, das halte ich. Und du nimmst jetzt mal so viele Bauklötze, wie du in beiden Händen halten kannst. Noch mehr? Na doch, ein bisschen geht noch. Jetzt Hände voll? Ja. Richtig? Moment, stehen bleiben. Ich wollte dir eigentlich noch was geben. Kannst du die noch halten? Nee, das geht nicht wirklich. Ja. Ja. Genau. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Mit dem Ergebnis habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Kreativ. Also, Elisa, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt frage ich dich mal so quer rüber. Würdest du hierzu einen deutenden Satz sagen können, wenn du das so siehst? Nicht, ich auch nicht. Denn eins sollte deutlich werden, wenn man die Hände voll hat, kann man nicht noch etwas aufnehmen. Gefüllte Hände können nichts mehr aufnehmen. Gefüllter Kopf geht nichts mehr rein. Gefülltes Herz passt nichts mehr rein. Und deswegen, und das ist für mich der Fokus beim Fasten, das zu bedenken. Wir sind eigentlich voll. Jeden Tag nehmen wir Dinge auf, nicht nur durch Essen und Trinken, sondern viele Dinge, die über den Kopf, über die Ohren, über die Augen in uns aufgenommen werden. Und es drängt auch vieles rein, wo wir uns vielleicht richtig bewusst auch schützen müssen, dass das unser Leben nicht prägt. Der ganze Bereich der Werbung ist das Thema, wo ich glaube, dass wir da auch etwas Gutes lernen können, wenn wir da verzichten. Ich möchte neben diesen einführenden Worten gerne jetzt eure Aufmerksamkeit auf Gottes Wort lenken. Wir wollen ja nicht nur so gesellschaftsrelevant dieses Thema bedenken, sondern wir sind ja hier als Menschen zusammen, die auf Gott hören wollen. Und ich bitte mal, die erste Folie einzublenden. Das ist ein Bibeltext aus Matthäus 9, Vers 14 und 15. Da heißt es, und da spricht Jesus ganz kurz übers Fasten, eines Tages kamen die Jünger von Johannes, dem Täufer, zu Jesus und fragten ihn, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete, sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Die kurze Vorgeschichte zu diesem kurzen Wortwechsel ist ganz kurz benannt. Der Zöllner Matthäus lädt Jesus ein, ihn zu Hause zu besuchen. Und er hatte entsprechend Kontakte und auch Gäste und Freunde, so wie reiche Leute immer Freunde haben. Und wenn man nicht mehr so reich ist, dann nimmt es mit den Freunden auch ab. Aber jedenfalls waren die alle bei Matthäus zu Gast und Jesus und seine Leute auch, die Jünger. Und darüber haben sich die Frommen in Israel fürchterlich geärgert. Jetzt sitzt er mit den Fressern und Säufern zusammen. Und dann entstand eben diese Frage, die dann von den Jüngern von Johannes dem Täufer formuliert wurden. Die anderen haben es gedacht, aber die haben es ausgesprochen. Und jetzt ist die Frage, das ist ja nun nicht ein zu groß ergiebiger Bibeltext zum Thema Fasten, aber was steckt denn dahinter? Was meint denn Jesus mit dieser Antwort? Da geht es um den Bräutigam, es geht um ein Hochzeitsfest und noch ist der Bräutigam da. Stellt euch so eine Hochzeitsfeier vor und alle sind begrüßt worden, alle haben Platz genommen und dann sagt der Gastgeber, der Bräutigam, der erklärt etwas zum Menü und erklärt alles, was es ist und sagt so, und jetzt beschließen wir, dass ihr fastet. Und dann kommen die Leute aus der Küche und räumen alles wieder ab. Das wäre, ich sag mal, für die Stimmung hätte das eine eindeutige Wirkung. Ja? Und das meint Jesus im Blick auf sich selber. Er als der Sohn Gottes, der Gottes Liebe, Gottes Heil, das Leben, das Gott für uns gedacht hat, in diese Welt gebracht hat, er sieht sich als der Bräutigam, der alle Menschen einlädt, am Tisch teilzunehmen und an der Tafel Gottes sich satt zu essen. Die Fülle der Freude zu haben, Sinn und Ziel im Leben zu finden, was auf Gott gerichtet ist und damit auch die Dimension über den Tod hinaus hat. Jesus möchte seinen Zuhörern deutlich machen, dass da, wo er jetzt da ist, eigentlich die Menschen Grund haben zur Freude und zum Feiern. Und wenn man fasten will, in sich gehen will, dann kann man das machen, wenn Jesus nicht mehr da ist. Aber jetzt, wo Jesus da ist, kann man nur sagen, herzliche Einladung, kommt zu mir. Und das hat Jesus ja auch gesagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen und bedrückt seid. Ich will euch erquicken. Und wie macht es Jesus, indem er uns die Lasten nicht abnimmt? Allermeist jedenfalls nicht, sondern er kommt. Und der Lasten trägt, kommt Jesus und schiebt seine Schulter mit runter und trägt mit. Und Jesus macht seinen Zuhörern damit auch deutlich, dass seine Anwesenheit auch von Gottes Seite her eine klare Absicht hat. Das wird in diesem kurzen Vers nicht deutlich, aber in dieser Geschichte vorher, weil der Matthäus, der ihn eingeladen hat, der wird nach diesem gemeinsamen Essen und manchen Gesprächen, die er gehabt hat, wird er einer, der nicht nur sagt, ich weiß, da läuft so ein Rabbiner umher, der heißt Jesus, sondern das ist dann einer geworden, der sagt, diesem Jesus folge ich nach. Und im Endeffekt dieser Nachfolge oder einem wichtigen Punkt in seiner Nachfolge, er hat die Jesusgeschichten aufgeschrieben und uns das Matthäus-Evangelium hinterlassen. Klasse Geschichte, was aus so einem Essen werden kann. Und was der Matthäus erlebt hat und auch ein Zachäus erlebt hat und manch ein anderer, der in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen und in seiner Beziehung zu Gott große Probleme hatte, das ist so eine Absicht des Fastens. Ich mal, ob das geht. Jawohl. Die erste Aussage, die ich gerne mit euch anschauen möchte, ist Fasten, frei sein für Gott. Zwei Aspekte hat ja Edith auch schon am Anfang genannt. Das ist mein Thema, Fasten, frei sein für Gott und frei sein für den Nächsten. Es gibt noch eine dritte Dimension des Fastens, die ist dann nur auf mich bezogen. Aber diese drei Fasten umfasst eigentlich immer die drei und ich möchte heute mal nicht so sehr um uns selber mich drehen mit euch zusammen, sondern um Gott und um den Nächsten. Und ich möchte dazu gerne einige Beispiele aus der Bibel kurz vorlesen und ein paar Gedanken dazu sagen, was es bedeutet, wenn man fastet, was es für Auswirkungen hat auf meine Beziehung zu Gott. Wir lesen von Mose im 2. Mosebuch, Kapitel 34, und er war bei dem Herrn, der Mose, 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Tafeln des Wortes des Bundes, die 10 Worte oder auch die 10 Gebote. Mose hat also eine Zeit des Fastens gehabt auf dem Berg Horeb und hat dort ich sag mal, die Leitplanken fürs Leben bekommen, für das Leben mit Gott und für das Volk Israel. Die Gebote, viele sagen nur die Verbote, aber es sind Rahmenbedingungen, die uns das Leben bewahren wollen. Und das war etwas, was er nach 40 Tagen oder in diesen 40 Tagen ohne Essen und Trinken bekommen hat. Fasten, frei sein für Gott. Wenn man so aus dem normalen Lebensrhythmus sich rausnimmt, dann besteht schon wirklich das Potenzial, dass ich, wenn ich dann Gott suche, ihn ganz anders begegne. Jeder, der ohne Fastenzeit sich ganz bewusst Zeiten nimmt, indem er betet, Bibel liest oder Gemeinschaft mit anderen Christen hat, wo jetzt nicht alles Mögliche, was jetzt gerade im Fernsehen läuft, thematisiert wird, sondern wo es wirklich um Glaubensfragen geht, kennen diese Wirksamkeit, Gott zu suchen. Sucht mich, so werde ich mich von euch finden lassen, sagt Gott. Und wer Gott sucht und dabei auch ganz nebenbei, aber vielleicht auch gar nicht so unbewusst, dem Teufel entflieht, dem, was unser Leben von Gott fernhalten will, der wird auch diese befreiende Wirkung der Enthaltsamkeit, sich zurückzunehmen aus den normalen Lebensbezügen, kennenlernen. Nicht essen, nicht trinken ist also eine Umgangsweise mit den Lebensgrundlagen, die wir brauchen. Dann die Stille zu suchen ist ein zweites. Über Israel ist im 1. Samuel 7 gesagt, und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tag und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. Und so richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah, also so brachte Samuel das Volk Israel wieder in eine gute Beziehung, ein gutes Verhältnis zu seinem Gott, weil sie nämlich mit dem Fasten und auch mit dem Ausgießen des Wassers auch deutlich gemacht haben, wir sind Menschen, die schuldig geworden sind. Und heute würde so ein Gebet vielleicht so aussehen, dass jemand betet, Herr, Vater im Himmel oder Jesus, ich gebe dir recht, wenn du mir sagst, ich brauche Vergebung. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, ich bin ein Sünder, der deine Gnade braucht. Ich gebe dir recht und ich beuge mich und bitte dich, mir gnädig zu sein. Elia hat das spannend, also bei dem ging es ja immer sehr heftig zu, Elia als ein Prophet Gottes, der von Gott berufen war, in Israel den Königen dort Dinge anzusagen, die sehr problematisch waren und wo sie ihr Leben ändern sollten. Er hatte eine sehr aufregende, vollkommen kräftezehrende Erfahrung in seinem Glauben gemacht. Er hatte ein Urteil auf einem großen Berg herbeigeführt, ein Gottesurteil, und hat Israel mit den Leuten, die sie verführt haben, mit Priestern des Baalskultes, hat er vor die Wahl gestellt, wem Israel glauben will und vertrauen soll. Dem Gott Baal, dem Götzen oder dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich will die Geschichte jetzt gar nicht im Detail erzählen, sondern nur darauf hinweisen, dass es Elia alles gekostet hat, diesen Glauben zu bewahren, etwas zu tun, wo Gott wirklich dann auch mit Feuer geantwortet hat und letztendlich vom gesammelten Volk Israel deutlich gemacht hat, dass er der lebendige Gott ist, der Gebet erhört. Und dann ist er mit dem Tod bedroht worden und dann heißt es, und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise, er hat sich also dann davon gemacht, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das ist wieder der Berg, wo Israel seine 10 Gebote bekommen hat. Und er ging dorthin, weil er dort Gott erleben sollte. Diese Zeit des Verzichts auf Nahrungsmittel, diese Zeit auch sich rauszunehmen aus dem normalen Lebensalltag, war für ihn eine Vorbereitung, Gott zu begegnen. Oder wir lesen von Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan, wo er getauft wurde, und wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß und trank nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hat er Hunger gehabt. Wie logisch. Ganz normal, ganz menschlich, und wir merken, dass Jesus Gottes Sohn ist und doch gleichzeitig auch ganz und gar Mensch. Diese Zeit, die Jesus in der Wüste verbracht hat, wird jetzt hier beschrieben mit einer anderen Erfahrung, nämlich der Anfechtung, die aber bei Jesus so ausging, dass er dreimal dieser Anfechtung sehr klar widerstanden hat. Und wir können von dem, wie Jesus dieser Anfechtung begegnet ist, auch viel lernen für unseren eigenen Glaubenskampf. Also nur ein Beispiel noch dafür, dass das Fasten, was die Enthaltsamkeit, der Rückzug mir bringen kann in der Beziehung zu Gott. Wer fastet, der geht mit einem Potenzial um, Gott näher zu kommen, seine Schuld abzulegen, Buße zu tun, umzukehren, neu nach Gott zu fragen und auch zu erleben, wie Gott sich demjenigen, der so betet und der ihn sucht, offenbart, sich beweist, sich bezeugt im Herzen, das, was wir immer wieder brauchen. Wir haben vielleicht noch das Bild von Elisa vor uns, wie sie die Hände voll hat und eigentlich, so sollte das Bild ja aussehen, eigentlich nichts mehr nehmen konnte. Ja? Und du hast letztendlich ja auch deine Hände über der Bibel geleert, um dann alles zusammenzunehmen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht ausgegangen, diese kleine bildhafte Handlung, weil nämlich, wenn unser Leben mit allem, was wir haben, wenn das in Gottes Wort eingebettet ist, dann haben wir das Richtige in der Hand, um mit dem Rest umzugehen. Und ich will dich fragen, an welcher Stelle wird für dich Fasten interessant? Kennst du so etwas wie eine Sehnsucht nach Gott besser verstehen zu können, Gott besser kennenzulernen? Weißt du mit deinen Fragen, die du fürs Leben in dir trägst, die richtige Adresse, nämlich dich an Jesus zu wenden, in seinem Wort zu fragen, mit anderen Christen zusammen antworten und Orientierung zu suchen? Suchst du vielleicht auch Bestätigung für Entscheidungen, die ganz wichtig und relevant in deinem Leben sind und wo dir unsicher bist, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist? Dann ist das Fasten ein guter Weg. Fasten frei für Gott. Ich habe euch noch einen Impuls mitgebracht, einen Bibelleseplan. Wer nämlich sagt, ich möchte gerne in dieser Zeit 40 Tage fasten, mich mal ganz bewusst unter Anleitung, also in dem dann so Bibelstellen angegeben sind, mal Bibel lesen, der kann dann am Ausgang, müssen wir mal gucken, auf dem Tresen vielleicht oder hier auf dem Bistrotisch, der an der Scheibe dran ist, da lege ich dann mal so ein paar Blätter aus. Habe da nicht so viel ausgelegt, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass jeder sagt, ja, ich will endlich mal Bibel lesen. Ich hoffe, dass ihr das auch so macht, aber ab 14. Februar fängt es dann an, Matthäus 1, und dann für ein Jahr, so lange wie man möchte, man kann ja die 40 Tage auch noch erweitern, dann wäre man in einem Jahr durch das ganze Neue Testament. Und wenn ihr euch mal anguckt, es ist sehr überschaubar, was man dann pro Tag lesen kann. Also eine Überforderung stellt sich da überhaupt nicht ein. Also das ist so ein Impuls, Bibelleseplan dann am Ausgang. Wenn wir merken, die reichen nicht, dann bringe ich nächste Woche nochmal welche mit. Das heißt, da sind wir nicht da, aber doch, da sind wir doch da, stimmt. Muss ja sein. Bringe ich noch welche mit. Thema Fasten. Der nächste Gedanke, frei für Gott und frei für die Nächsten zu sein. Da möchte ich uns gerne für diesen Gedanken mal einen Text aus dem Propheten Jesaja vorlesen. Im Alten Testament ist das mit dem Fasten ja viel stärker thematisiert als im Neuen Testament. Einmal, weil es ein Gebot Gottes war, auch bestimmte Fastentage einzuhalten, an denen man nicht nur Buße tun sollte, sondern auch feiern sollte, dass Gott gnädig ist. Aber hier heißt es im Kapitel 58, Vers 3, warum fasten wir, fragt Israel, und du siehst es nicht an? So fragen sie Gott. Warum kasteien wir unseren Leib, also quälen uns selber, und du willst nichts wissen? Darauf antwortete ich, also dann Gott, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Und dann kommt es, gebt den Hungrigen zu essen und so weiter, dann wird es nochmal richtig praktisch. Aber ich will das jetzt nicht so weit ausführen, in die Details gehen, sondern mir ist wichtig, dass das Fasten hier eine ganz klare zwischenmenschliche Dimension hat. Zu fasten, um Gott zu suchen, hat Auswirkungen auch auf unser Miteinander. Denn das Fasten, wo ich nur Gott suche und bin ungerecht und herzlos und brutal und gemein und unfair meinem Mitmenschen gegenüber, sagt Gott, hey, kannst du stecken lassen. Brauche ich nicht. Hilft dir auch nichts. Wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder und achtet ihn gering, der betrügt sich selber, sagt Jesus. So ist also diese zwischenmenschliche Dimension eine ganz spannende Geschichte. Und ich fand es in dem, was ich jetzt schon gelesen habe, hochinteressant. Wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein, so nach Luther. Ja, also mit brutaler Gewalt geht ihr aufeinander los. Das funktioniert eben nicht. Wenn wir Gott suchen in der Fastenzeit und gehen mit unserem Nächsten so um, nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Fasten will aus dem ersten Gedanken, frei sein für Gott, eine Kraftquelle entwickeln. Das Fasten möchte in euch etwas freisetzen, vielleicht sogar dieses Gebet, nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Das wäre eine super Auswirkung im Blick auf Fasten. Und dann geht es darum, die Gefangenen freizusetzen. Israel hatte ja auch Sklaven und Knechte, aber es war dann auch eine ganz geregelte und auch vom Gebot Gottes her festgesetzte Sache, dass nach 7 Jahren dann diese Leute in Fronarbeit wieder freigesetzt werden sollten. Und wenn man jemanden irgendwo ein Land genommen hat, einfach weil er damit irgendwas bezahlt hat, dann sollten diese Lebensgrundlagen auch wieder zurückgegeben werden. Also nach 7 Jahren sollten alle Leute, die in Israel leben, ob nun Israeliten oder Fremde und Gäste, sollten wieder ihre Lebensgrundlagen zur Verfügung haben. Das ist in der sozialen Gesetzgebung bis jetzt von keinem Volk, von keinem Staat irgendwo mal bedacht worden. Wie wäre das, wenn die Banken nach 7 Jahren sagten, okay, sie haben nur einen Teil abgezahlt, aber der Rest des Kredits, den erlassen wir ihnen. Boah, wer von euch würde da groß aufatmen? Braucht euch nicht melden. Aber das wäre doch was. Und das hat Gott im Hintergrund, im Hinterkopf, wenn er seinem Volk solche Regeln gibt. Dass wieder richtig Freiheit erlebt wird, das Leben wieder richtig fröhlich angefangen werden kann. Noch ein letzter Gedanke, ein letztes Bibelwort zum Thema Miteinander. Gut, ich weiß, wo es steht in der Apostelgeschichte. Der Text weg, kurzer Bibeltext nur. Es geht um die Wirksamkeit und das, was die Gemeinde, die ganz jung ist und fröhlich engagiert miteinander unterwegs ist. Und sie haben entdeckt, wenn wir bei uns in Jerusalem oder in anderen Orten in Israel damals, wenn wir zusammen uns treffen als Nachfolger Jesu, dann ist das ja alles schön und gut, aber eigentlich sind wir doch ausgesandt worden in die ganze Welt. Und Paulus war einer, der ist berufen worden von Jesus, so ein Missionar unter denen zu werden, die Gott nicht kennen. Den Völkern, die Heidenvölker sind, also ohne Gott leben. Und dann hatten sie diesen Gedanken gehabt, Missionare auszusenden. Und dann lesen wir dort, dass sie das vor Gott bewegen. Als sie fasteten und beteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das ist auch eine Auswirkung für das Miteinander, für den Nächsten, mit dem wir zusammen unterwegs sind. Dass wir fragen können, Herr, was willst du? Und dass Gott durch seinen Geist, durch Fasten und Beten Antwort geben kann. Ist vielleicht auch für den Nachmittag heute nicht ganz unbedeutsam, diesen Aspekt auch im Blick zu haben. Die Beziehung zu Gott versetzt mich auch in diese offene Frage, Herr, was willst du? Nicht nur für mich, sondern auch für unser Miteinander. Ja, und wie soll das nun praktisch aussehen? Einander entlasten. Einander vergeben. Einander ermutigen. Einander Zuwendung geben. Zuhören. Freundliche Worte sagen. Dankbarkeit üben, Wertschätzung üben. Das wären so die Dinge, die man dort praktisch tun kann, in der Fastenzeit. Mal ganz bewusst überlegen, wem kann ich so dienen? Jetzt kommen wir zu den Kärtchen auf eurem Platz. Die einen oder anderen, wahrscheinlich alle, haben schon mal raufgeguckt, was draufsteht. Diese Kärtchen sind ein Impuls aus diesem Gottesdienst, ein Angebot, eine Möglichkeit für euch, in der Fastenzeit etwas ganz bewusst zu tun, nämlich euch einladen zu lassen. Und jetzt ist spannend, ganz kurz so die Erklärung, das Kärtchen, wer sich da einträgt, ist ganz klar, ihr könnt ja lesen, der sagt damit, ich lasse mich gerne einladen, in der Fastenzeit oder vielleicht auch darüber hinaus. Und wenn ihr da die Absicht habt und sagt, klar, ich lasse mich gerne einladen, dann tragt eure Daten ein und dann sammeln wir die gleich ein, die Kärtchen. Und braucht ihr da vielleicht einen Stift dazu? Sind irgendwo Stifte nötig oder habt ihr alle so ein Schreibgerät am Mann? Ihr könnt jetzt richtig gleich praktisch werden. Guckt euch die Kärtchen an. Und jetzt, ja? Ja, okay, das ist natürlich die Frage. Einzeln oder kann man sich als Familie oder Ehepaar, ich sag mal, es wird ja so sein, wir werden die jetzt einsammeln und dann gebe ich diese gesammelten Kärtchen wieder rein und jeder, der sagt, ich lade gerne jemanden ein, der kann sich dann ein Kärtchen ziehen. Und dann ist es ja so, dass man ins Gespräch kommt, denke ich mal. Und wenn man sagt, ich habe jetzt meinen Namen hier eingetragen, ich würde gerne meine Frau mitbringen, dann sollte der Gastgeber sagen, okay, bringst sie mit. Ja? Oder, also es geht einfach darum, dass man Beziehung herstellt. Wenn ich jetzt sagen würde, ladet euch mal gegenseitig ein. Wer würde sich einladen, der sich sowieso schon kennt? Und mit diesem Stil mischen wir das Ganze mal. Und ich habe die Hoffnung, dass der ein oder andere als Gastgeber mit einem Gast zusammen ist, den er bis jetzt vielleicht noch nie mal eingeladen hatte. Man lernt sich mehr kennen und man hat ein Auge intensiver auf den anderen. Anliegen erkannt? Fragen noch? Also frei sein für den Nächsten in der Fastenzeit heißt, einen anderen mal einzuladen, mit ihm Zeit zu verbringen, sich für den anderen zu interessieren. Darum geht es bei diesem Kärtchen jetzt. So. Wer mag, kann sein Kärtchen dann hier mal drauflegen. Legt es mal gleich so rauf, dass die unbeschriebene Seite nach unten ist. Nee, nach oben ist, so. Genau. Irgendwo anders, Kärtchen? Genau, so. Ja. Ja, gut, ich kann jetzt in dem nächsten, ich kann jetzt sowieso nicht viel mehr machen. Aber irgendjemand kann es einsammeln. Von den ersten Christen lesen wir, dass man die beobachtet hat. Und wer weiß von euch, was ein sehr markantes Merkmal im Miteinander der Christen war? Finden wir sogar in der Bibel beschrieben. Wer weiß da ein Merkmal? Ja, das haben sie gemacht. Der Bruderkuss, ja, das ist aber nur was für Brüder. Ja. Ein bisschen, ja. Hat jeder seinen Zettel abgegeben, der sich gerne einladen möchte, lassen möchte? Gebt er noch mal vor, bitte, dieses kleine Tablett. Während meiner Studienzeit hatte einer unserer Dozenten die Möglichkeit, in Russland Christen zu besuchen und in Russland übt man ja den Bruderkuss. Und in sehr feuchter Weise. Und auch in frontaler Weise. Und als er dann in die Gemeinde reinkam und von dem leitenden Pastor begrüßt wurde, da sah er ihn schon auf geraume Entfernung mit vorgestülpten Lippen auf ihn wartend, um ihn dann zu nehmen und ihm dann voll dann den Bruderkuss zu vermitteln. Ja? Und er sagt, es ist eine sehr ambivalente Erfahrung. Also da kann man Gutes und Schlechtes bei empfinden. Und für uns, die wir das nicht kennen, ist es sowieso einigermaßen ungewohnt. Also mit dem Bruderkuss kann man machen, ja. Aber ich meinte noch was anderes. Aber das, was ich meine, zeigt sich in den Dingen, die ihr genannt habt. Es heißt von den ersten Christen, seht, wir haben die einander lieb. Und das war nicht, dass die nur nett miteinander umgingen. Die haben auch sehr deutlich und wahrhaftig miteinander geredet und sind so umgegangen. Aber ihnen war die Liebe, dieses Wohlwollen, diese Haltung, ich möchte, dass du dich entwickelst, dass du dich entfaltest, dass du im Glauben deiner Persönlichkeit wächst und reifst. Das hat man ihnen abgespürt. Und das ist eine ganz klasse Haltung. Die kann durch diese Besuchsgeschichte gefördert werden. So, jetzt sind die eingesammelt und nun gebt da bitte nochmal durch die Reihen und jeder, der sagt, oh, ich lade gerne jemanden ein, der nimmt sich so einen Zettel und dann guckt er mal, wen er da zieht. So, und währenddem ihr das macht, ihr könnt ja zwei Sachen parallel machen, einmal den Zettel ziehen und dann trotzdem noch zuhören, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Geschenk der Fastenzeit. Und so unterschiedliche Erfahrungen, wie wir gemacht haben, sind wir eingeladen, diese Zeit jetzt auch in diesem Jahr wieder zu gestalten. Und ich bitte dich darum, dass jeder, der sich dort ranmacht und etwas gestaltet, wirklich erfährt, dass er mehr Freiheit findet und erfährt, um dir zu begegnen, die Beziehung mit dir zu stärken, zu beleben, zu erfrischen und auf der anderen Seite auch frei zu werden für den Nächsten, für seine Nöte, für seine Freuden, für seine Sorgen, um für den anderen da zu sein. Danke für das Geschenk dieser besonderen Zeit, in der wir uns vorbereiten auch auf Ostern und damit unser Miteinander mit dir und untereinander gestalten können. Segne bitte alle Beziehungen, alle Besuche, die entstehen werden. Segne die, die sich heranmachen und mit einem Bibelleseplan auch mal ganz strukturiert dein Wort lesen. Sprich du die Herzen an, berühre das Leben und lass es in unserem Leben hell und freundlich werden. Amen.